Hallo und herzlich willkommen bei der Doula-Podcast. Von mir, Doula Anita, Geburtsbegleitung aus Leidenschaft. Ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast, beziehungsweise wieder dabei bist. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Anita, ich bin 28 Jahre alt, Mama von 2 Kindern und Doula in Ausbildung beim Verein Doulas in Deutschland e.V. Du findest mich abgesehen von meinem Podcast hier auch auf Instagram und auf Facebook unter Doula Anita. Heute möchte ich dir den Ablauf einer Geburt erzählen. Auch hier möchte ich noch einmal erwähnen, dass ich selbst keine medizinische Ausbildung habe und diese Episode auf meinen eigenen Recherchen basiert. Also ich habe mich auf verschiedenen Seiten im Netz umgehend informiert. Ich habe auch geschaut, dass das alles seriöse Seiten sind und habe das alles dann hier für dich zusammengetragen. Was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du dich unsicher fühlst oder Fragen hast oder ja sonst irgendwelche Bedürfnisse oder was auch immer, was geklärt werden muss, dann bitte sie nicht den Podcast hier als Richtlinie, sondern wende dich an deinen Arzt oder an deine Hebamme, denn die sind dafür zuständig. Ich übernehme nämlich keine Haftung für die Informationen, die ich dir hier bereitstelle, weil ich eben keine Ausbildung habe und kein medizinisches Fachwissen in diesen Bereichen. Aber jetzt mal zum eigentlichen Thema. Eine Geburt gliedert sich grundsätzlich in 4 Phasen. Da gibt es die Eröffnungsphase, die Übergangsphase, die Austreibungsphase und dann die Nachgeburtsphase. Aber noch bevor die eigentliche Geburt beginnt, passiert schon ganz, ganz viel im Körper, damit er sich vorbereitet und die Geburt anregt. Das kann schon einige Wochen vor der eigentlichen Geburt anfangen oder aber auch erst wenige Tage. Meistens fängt es damit an, dass die Babys sich spätestens jetzt in Schädellage drehen. Natürlich gibt es auch ein paar wenige Fälle, wo das Baby bis zum Schluss in Beckenendlage, also mit dem Popo nach unten oder in Querlage bleibt. Aber die meisten Kinder drehen sich dann doch mit dem Kopf nach unten. Und auch die, also viele von denen, die eben auch mit dem Popo unten in der Beckenendlage waren, drehen sich jetzt noch. Du bemerkst dann auch häufiger Senkwehen, die dein Baby eben schön tief in dein Becken eintreten lassen. Und das bewirkt dann aber für dich was Gutes. Und zwar, naja, was heißt was Gutes? Deine Atmung fällt dir jetzt auf jeden Fall leichter, weil dein Kind nicht mehr so nach oben drückt auf die Lunge. Allerdings musst du nun wahrscheinlich öfter zur Toilette für das kleine und große Geschäft. In den wenigen Tagen oder Wochen vor der Geburt bemerkst du auch vermehrt Übungswehen, also es werden mehr. Und für manche Frauen sind die Wehen sogar schon ein bisschen schmerzhafter. Andere nehmen sie überhaupt gar nicht wahr, also die merken nicht mal, dass der Bauch hart wird. Aber im Normalfall, also für die Otto-Normalfrau, sage ich jetzt mal, merkst du eigentlich nur den harten Bauch ohne Schmerzen. Dein Gebärmutterhals verkürzt sich dann auch immer mehr in den Wochen vor der Geburt. Und durch das Hormon, was der Körper ausschüttet, Prostaglandin, wird dein Muttermund schön weich und locker gemacht. Es kann kurz vor der Geburt vorkommen, dass du dich müde und antriebslos fühlst oder schlaf- und appetitlos bist oder generell einfach allgemeine Unruhe spürst. Wenn die Geburt dann direkt kurz bevorsteht, also wenige Stunden bis Tage vor der Geburt, gibt es noch einige Anzeichen, die dein Körper dir senden kann, um dir Bescheid zu geben. Nicht jede Frau hat diese Anzeichen und bei nicht jeder Frau sehen diese Anzeichen auch genau so aus, wie ich es dir jetzt erkläre. Aber es kann natürlich auch bei dir vorkommen, dass vielleicht das ein oder andere dabei ist. Viele Frauen bemerken vermehrten Ausfluss oder auch das Abgehen vom Schleimfropf. Also Der kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist, manchmal ist er ganz klar und wässrig und kaum von Ausfluss zu unterscheiden. Manchmal ist er eher durchsichtig und spinnbar, so ein bisschen wie beim Eisprung, der Zervixschleim. Und manchmal ist er auch eher zäh und meistens auch ein bisschen blutig. Also mit so leichten Blutfäden. Der Schleimpfropf, der hat halt bisher den Muttermund abgedichtet und verschlossen, dass eben keine Keime in die Gebärmutter eindringen konnten. Und wenn er dann abgeht, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, dass sich am Muttermund was tut und dass der sich vielleicht nochmal der Gebärmutterhals verkürzt oder sich der Muttermund öffnet ein bisschen. Der Schleimpfropf kann ganz im Ganzen oder aber auch nach und nach stückchenweise abgehen. Viele Frauen haben kurz vor der Geburt vermehrten Stuhlgang oder sogar Durchfall, kurz bevor es losgeht, weil der Körper sich einfach versucht zu reinigen. Der möchte Platz machen und ja, viel loswerden, damit das Baby unten viel Raum im Becken hat und gut durchkommt. Manche Frauen spüren auch eine leichte Übelkeit oder müssen sich vielleicht sogar übergeben, ähnlich wie es am Anfang der Schwangerschaft war. Es können auch Blutungen, ganz leicht natürlich, in Kombination mit einem von den anderen Vorboten, die ich eben genannt habe, auftreten. Wenn du allerdings stärkere Blutungen hast, vor allem in Kombination mit Schmerzen oder stärkeren Schmerzen oder generell, wenn du Blutungen hast und dich unwohl fühlst oder unsicher bist, dann solltest du selbstverständlich bei deinem Arzt mal nachfragen. Oder bei deiner Hebamme. Lass sowas bitte immer abklären. Irgendwann kommt dann der Tag der Tage und es geht los. Und wie es losgeht, kann auch ganz unterschiedlich sein. Jetzt sind wir hier bei der ersten Phase der Geburt, die Eröffnungsphase. Die beginnt bei den meisten Frauen mit dem Einsetzen der Wehen. Am Anfang kommen sie noch ganz unregelmäßig und tun auch kaum weh. Also viele verwechseln die ersten Wehen, also die ersten echten Wehen, auch mit Übungs- oder Senkwehen, weil sich das einfach für die meisten Frauen nur anfühlt wie leichte Menstruationsschmerzen oder ein leichtes Ziehen im Bauch oder unterem Rücken. Das ist so der ganz, ganz langsame Anfang der Geburt, noch bevor den meisten Frauen in den Sinn kommt, dass sie sich in der Geburt befinden. Um herauszufinden, ob es sich um echte Wehen handelt, kannst du ein heißes Bad oder auch eine heiße Dusche nehmen oder auch eine Wärmflasche auf den Bauch legen, einfach weil Übungswehen durch Wärme gelindert werden und Eröffnungswehen bleiben gleich oder werden vielleicht sogar stärker. Bei den einen Frauen geht das Ganze schneller und bei den anderen dauert es etwas länger und die werden, also dass die Wehen regelmäßiger werden. Und am Anfang kommen sie auch noch meist, also wenn sie regelmäßiger dann werden langsam, kommen sie auch erst so alle 20 bis 30 Minuten und sind von der Intensität auch noch total gering und dauern auch erst 30 bis 50 Sekunden nur. Man sagt, bei einer ja guten Wehe, also die schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist von der Geburt her, geht die Wehe 60 bis 90 Sekunden. Also wenn du dann deine leichten Wehen noch hast mit diesen 20 bis 30 Minuten Abstand, dann kannst du nochmal in Ruhe in dich gehen und dich auf die Geburt vorbereiten. Also je nachdem, wo du entbinden möchtest, kannst du nochmal deine Kliniktasche durchgehen, ob alles drin ist oder die letzten Sachen ergänzen, wie dein Ausweis, Geldbeutel mit Versichertenkarte und dein Mutterpass und so weiter. Einfach durchschauen, ob alles drin ist. Die Geburt kann aber auch durch einen Blasensprung oder Blasenriss beginnen. Je nachdem, wie groß dein Kind ist und ob es eben ein Blasensprung oder ein Blasenriss ist, kann ganz, ganz viel Fruchtwasser, ähnlich wie in den Hollywood-Filmen, abgehen oder aber auch ganz wenig, sodass es wirklich nur tröpfelt und minimal feucht ist. Solltest du dir unsicher sein, ob du Fruchtwasser verlierst oder ob es nicht vielleicht doch Urin oder Ausfluss war, kann dir ein korrekt angewendeter pH-Test oder eben eine Untersuchung Klarheit verschaffen. Fruchtwasser fließt meistens in einem Schwall ab. Also es ist meistens schon so ein kleiner Schwapp, sage ich gerne, der dann meistens dann kommt, wenn man irgendeine bestimmte Bewegung macht und das Köpfchen in dem Moment nicht richtig abdichten kann und dann kommt eben so ein kleiner Schwall. Und Fruchtwasser kannst du nicht aufhalten. Also nicht wie Urin, dass du dann sagst, okay, stopp, jetzt mal kurz eine Pause, sondern Fruchtwasser fließt einfach, egal wie sehr du dich da unten anspannst. Es ist dünn wie Wasser, es ist meistens durchsichtig oder leicht rosa und es riecht nicht, also es stinkt nicht wie jetzt Urin nach Ammoniak, sondern es riecht nicht wirklich nach etwas. Viele Frauen beschreiben den Geruch als süßlich und angenehm. Sollte dein Fruchtwasser, wenn das abgeht, grünlich sein, solltest du das ganz dringend durch einen Arzt oder eine Hebamme abklären lassen, weil das darauf deuten kann, dass das Baby Stress hat. Um nochmal kurz zurück auf den pH-Test zu kommen, ein pH-Test wird immer in der Scheide durchgeführt. Also es gibt da so spezielle Tests, zum Beispiel welche, die du in die Scheide einführen kannst oder aber auch Handschuhe, die du dir drüber ziehst, wo du dann den Finger in die Scheide einführst. Und das ist wichtig, dass du das eben nicht irgendwo in deiner Unterhose oder in deinem Slip abstreifst, die Feuchtigkeit, sondern dass du wirklich in der Scheide testest. Denn Urin hat denselben pH-Wert oder einen ähnlichen pH-Wert wie Fruchtwasser und wenn du das in deinem Slip anwenden würdest, dann wüsstest du genauso viel wie vorher. Daher in der Scheide anwenden. Der normale pH-Wert von der Scheide beträgt ungefähr einen Wert von 4, plus minus natürlich ein bisschen was. Und das Fruchtwasser, das ist einfach leicht alkalisch und hat deswegen einen pH-Wert von ungefähr 7. Das würde bedeuten, wenn du jetzt diesen pH-Test machst, dass bei einem normalen Scheidenmilieu der pH-Test sich eher gelblich verfärbt und beim Fruchtwasser violett bis blau. Nach einem Blasensprung setzen meistens dann auch direkt oder fast direkt die Wehen ein. Das kann eben unmittelbar sein, aber bei manchen eben auch mit einigen Stunden Verzögerung sein. Sollte sich über einen längeren Zeitraum, also mehrere Stunden, keine Wehen einstellen. Also wenn hier wirklich gar nichts passiert, ist es auch hier wichtig, dass du da dir ärztlichen Rat einholst, weil nach längerer Zeit einfach Keime aufsteigen können und gefährliche Infektionen vom Fruchtwasser hervorrufen können. Also es muss nicht sein, aber es kann einfach dann auch ein bisschen gefährlich werden. Und deswegen wird auch nach 12 bis 24 Stunden in den meisten Kliniken eingeleitet und prophylaktisch eine Antibiose verabreicht. Die Wehen selbst sind nach einem Blasensprung häufiger und stärker als davor oder auch wenn die Wehen sich langsam steigern. Das ist dann meistens ein bisschen harmloser als beim Blasensprung. Da geht es dann halt gleich ein bisschen ernster zu. Aber auch da sind die Wehen am Anfang noch meistens gut aushaltbar. Nach und nach werden die Wehenabstände dann weniger. Also egal ob Blasensprung oder Wehenbeginn von selbst, es wird nach und nach werden die Abstände eben weniger und die Wehen werden intensiver und länger. Es kann sein, dass du vielleicht jetzt anfangen musst, die Wehen leicht zu veratmen. Oder du musst dich vielleicht dann abstützen während einer Wehe und konzentrieren. Und ja, die Geburt schreitet dann langsam voran und du kommst deinem Baby Stück für Stück näher. Das darfst du nie vergessen, auch wenn die Wehen unangenehm sind. Jede Wehe bringt dich näher an dein Baby. Solltest du dein erstes Kind bekommen und die Wehen sind dann alle 5 bis 8 Minuten regelmäßig da, dann kannst du dir langsam Gedanken machen, in die Klinik oder eben ins Geburtshaus zu fahren, wo du entbinden möchtest. Und wenn es dein zweites Kind ist, kann die Geburt auch schneller verlaufen, weshalb man dann hier ein Richtwert von ungefähr 10 Minuten zum Aufbrechen verwendet. Wenn du allerdings eine Hausgeburt planst, dann kannst du die Angaben als Richtwert nehmen, dass du eben deine Hebamme informierst, dass eben die Geburt voranschreitet, sofern du das nicht schon vorher gemacht hast. Aber auch, wenn deine Wehen sehr intensiv sind, also du musst sie veratmen, du musst dich abstützen, innehalten und kannst nicht mehr reden währenddessen, dann solltest du auch darüber nachdenken, wie du weiter vorgehst. Also ob du jetzt in die Klinik fährst oder die Hebamme informierst. Und zwar ganz unabhängig davon, wie der Abstand ist. Also die können auch im Abstand von 10 Minuten oder was kommen oder 15. Aber so intensiv sein, dass du trotzdem dann vielleicht aufbrechen solltest. Weil mir hat mal eine Hebamme gesagt, in meinem eigenen Geburtsvorbereitungskurs, bei dem ich teilgenommen habe, die Intensität der Wehen, also wie stark sie sind, sagt häufig mehr aus über den Geburtsvorschritt als der Wehenabstand. Um die Wehenschmerzen selber besser zu verarbeiten und auch dein Baby zu unterstützen, dass es sich besser im Becken eindrehen kann, solltest du dich ganz viel bewegen. Bewegung ist einfach super. Es lindert den Wehenschmerz ein bisschen. Also lindert nicht, aber du hast irgendwo das Gefühl, du kannst dem Schmerz vielleicht ein bisschen ausweichen. Es ist nämlich so, dass du dich instinktiv so bewegst und dein Becken so bewegst, um den Schmerz zu lindern, was ja leider nicht unbedingt klappt, aber instinktiv denkst du das und damit hilfst du deinem Baby, die richtige Position zu finden. Es ist nämlich so, dass mitunter der Knochenschmerz, also das ist nicht nur der Knochenschmerz, sondern unter anderem auch der Knochenschmerz, der eben dadurch erzeugt wird, dass das harte Köpfchen auf dein Becken trifft, verantwortlich ist für den Wehenschmerz. Also je nachdem, an welcher Stelle der Knochen vom Köpfchen auf den Knochen vom Becken drückt, entsteht dadurch der Schmerz. Das ist ähnlich, wie wenn du dir dein Schienbein anhaust. Da ist nämlich auch nicht viel Polsterung wie Köpfchen und Becken. Und das ist dann eben der sogenannte Knochenschmerz und dem weichst du durch diese Bewegungen instinktiv aus. Dein Becken bewegt sich in die richtige Richtung und gibt dem Baby mehr Platz und dadurch kann das sich besser eindrehen. Das Becken einer Frau ist nämlich sehr flexibel und kann je nach Bewegung ungefähr 2 Zentimeter mehr Raum geben. Also 2 Zentimeter ist schon viel und von daher versuch einfach deinen Instinkten nachzugehen und deinem Baby Platz zu machen. Deine Hebamme kann dich dabei aber auch anleiten, wenn du nicht weißt, wie du das am besten machen sollst. Auch wenn du das Gefühl hast, irgendwie, dass du es nicht mehr aushältst, also dass diese Position ganz unangenehm ist, dann kann ein Positionswechsel auch gut tun und schon ein bisschen Linderung verschaffen. Es kann auch natürlich die warme Wanne sehr schmerzlindernd sein. In meiner 7. Episode habe ich ja schon auf die Möglichkeiten der Schmerzbehandlung bin ich darauf eingegangen. Und du kannst ja auch mal reinhören, wenn du möchtest, um dich zu informieren. Und solltest du Hilfe bei der Bewältigung brauchen, kannst du das auch einfach deiner Hebamme sagen, weil die weiß, wie man das am besten macht und sie wird dich da gut anleiten. Ja, und so verbringst du dann deine Zeit, bis es irgendwann langsam zur Übergangsphase kommt. Das kann von wenigen Minuten bis hin zu einigen Stunden oder sogar Tage dauern, weil die Eröffnungsphase selbst ist die längste der 4 Phasen der Geburt. Im Durchschnitt dauert sie zwischen 8 und 14 Stunden für Erstgebärende und bei Mehrgebärenden selbstverständlich schneller. Also was heißt selbstverständlich? Meistens schneller. Die Übergangsphase beginnt meistens, wenn der Muttermund etwa 8 cm geöffnet ist. Du merkst sie daran, dass die Wehen deutlich intensiver und schmerzhafter und länger geworden sind. Sie kommen jetzt ungefähr alle 2 bis 4 Minuten und ja, dein Baby ist jetzt sehr tief im Becken eingetreten und ein bisschen was zur Erleichterung im Vergleich zur Eröffnungsphase dauert die Übergangsphase in der Regel nur eine Stunde. Dafür ist sie aber sehr kräftezehrend, schmerzhaft und anstrengend. Viele Frauen denken jetzt ans Aufgeben oder fragen nach einem Schmerzmittel, wenn sie in der Klinik sind. Das ist eine natürliche Reaktion eben auf diese Erschöpfung, weil es eben, wie gesagt, so anstrengend und schmerzhaft ist. In den meisten Fällen ist nämlich die Geburt dann so weit fortgeschritten, dass eine Schmerzmittelgabe nicht mehr möglich ist, weil entweder die Dauer bis zur vollständigen Wirksamkeit zu lang wäre oder das Risiko, dass das Baby dadurch eben zu müde und zu schlapp ist und vielleicht trinkschwach dann nach der Geburt, ist einfach dann zu groß. Möglicherweise spürst du auch hier schon einen starken Druck nach unten, aber es kann sein, dass dein Muttermund vielleicht noch gar nicht vollständig eröffnet ist oder auch noch ein Saum vom Gebärmutterhals steht. Das kann bedeuten, dass du die Wehen eventuell noch etwas veratmen musst. Und du musst dann halt ganz sanft atmen. Am besten versuchst du dann dabei, so auszuatmen, als würdest du sanft versuchen, eine Kerze auszupusten. Das kann dir eventuell helfen, dass du nicht mitdrückst. In so einem Fall leite dich aber auch hier deine Hebamme wieder an und sag dir ganz genau, was Sache ist, wie es aussieht und was du tun kannst. Ja, und danach kommt auch schon die Austreibungsphase. Also wenn dein Muttermund vollständig eröffnet ist, also ungefähr bei 10 cm, dann ist das Baby mit dem Köpfchen schon so weit ins Becken gerutscht, dass es sich schon im Geburtskanal befindet und auf deinen Enddarm drückt. Das ist dann, ja, es ruft einen starken Pressdrang hervor und das fühlt sich ähnlich an, als müsstest du ziemlich doll aufs Klo fürs große Geschäft. Deine Hebamme wird dich jetzt wieder anleiten und dir sagen, wann und wie du mitschieben darfst. Meistens machen die Frauen das aber intuitiv schon richtig und brauchen kaum oder gar keine Anleitung durch die Hebamme. Wenn du in der Klinik bist, wird nun ein Arzt zur Geburt gerufen, weil das einfach so Vorschrift ist, dass ein Arzt noch mit dabei ist. Die Wehen kommen jetzt in sehr kurzen Abständen und sind sehr intensiv. Sollte dir bisher noch nicht die Fruchtblase geplatzt sein, springt sie in den allermeisten Fällen spätestens jetzt. Die Austreibungsphase dauert bei Erstgebärenden im Durchschnitt 30 bis 40 Minuten und bei Mehrgebärenden ist es meistens wesentlich kürzer, also nur ein paar Minuten oder ja, ein paar Minuten ist jetzt auch schon fast wieder übertrieben, aber auf jeden Fall wesentlich kürzer. Sie kann aber auch 2 Stunden oder länger dauern. Du kannst den Vorgang der Austreibungsphase auch hier jetzt wieder unterstützen, indem du immer mal deine Position wechselst, um vielleicht dein Baby doch noch ein bisschen hilfst, sich richtig zu drehen und eben die richtige Richtung zu finden, sage ich mal. Ja, und wenn dein Baby dann geboren ist, nimmst du es erstmal an dich oder die Hebamme reicht es dir. Die Geburt selbst ist allerdings noch nicht geschafft. Die Arbeit ist noch nicht getan, die ganze. Es folgt noch die Nachgeburtsphase. Die Gebärmutter produziert nach einer gewissen Zeit Nachwehen, die deutlich angenehmer und kaum schmerzhaft sind. Sie können in etwa wie, ja, Periodenschmerzen verglichen werden. Sobald die Plazenta geboren wurde, muss sie auf Vollständigkeit, also die Plazenta und die Eihäute müssen alles da sein und das muss überprüft werden. Wenn nicht alles ausgestoßen wurde, kann es dazu führen, dass du eventuell starke Blutungen oder Infektionen bekommst. Die Plazenta löst sich dadurch ab, dass das Blutvolumen in der Plazenta selbst sinkt. Du kannst die Nachwehen zusätzlich anregen, indem du dein Kind zum ersten Mal stillst. Denn die Nachwehen werden durch das Stillen gefördert. Was du auch bei, also wenn du dein zweites, drittes oder viertes Kind erwartest, merkst beim Stillen. Hinterher produziert der Körper noch einige Tage oder vielleicht sogar Wochen Nachwehen, die einfach dazu da sind, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht. Ja, und danach überwacht dich deine Hebamme, und also dich und dein Baby, für etwa 2 Stunden. Da bist du dann meistens noch in einem anderen Kreissaal oder in einem Wehenzimmer. Einfach um sicherzugehen, dass dein Kreislauf in Ordnung ist und dein Baby ist wohlauf und dass du eben keine starken Nachblutungen hast. Ja, und dann ist es auch schon passiert. Die Geburt ist geschafft. Egal, wie sie abgelaufen ist, ob alles so gekommen ist, wie du es dir vorgestellt hast, oder ob es vielleicht ganz anders war. Egal, wie es abgelaufen ist, du kannst stolz auf dich sein. Du hast monatelang einen Menschen in dir heranwachsen lassen. Bist durch die Strapazen der Geburt gegangen, die ja bekanntlich nicht ohne sind, um dieses kleine Wunder hier auf dieser Welt begrüßen zu dürfen und ihm das Leben zu schenken. Und das ist meiner Meinung nach was ganz Besonderes und macht jede Mutter, jede Frau zu einer Heldin. Nächstes Mal möchte ich dir den Ablauf bzw. auch, was es zu beachten gibt, wenn du in einem Geburtshaus entbinden möchtest, erzählen. Ich freue mich immer sehr über Kritik und Anregungen. Sag mir bitte, wenn du möchtest, was du denkst. Wenn du etwas über ein bestimmtes Thema wissen möchtest, darfst du selbstverständlich auch gerne nachfragen. Ich versuche dann so bald wie möglich eine Folge abzuhalten und eben darauf einzugehen. Wenn dir irgendwas gar nicht gefällt oder irgendwas gefehlt hat, dann kannst du das auch sehr gerne sagen. Ich versuche immer, mich zu verbessern. Wenn du dir allerdings denkst, oh, der Podcast, der ist ja der Hammer, das gefällt mir richtig gut, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht eine Bewertung da lässt. Du darfst mich natürlich auch sehr gerne weiterempfehlen. Ich danke dir fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du weiterhin an meinem Podcast interessiert bist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Doula Podcast. Deine Anita.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.